Ich habe gerade so beim Singen gedacht, das Lied kommt direkt vor der Predigt, ob das auch die Predigt betreffen kann. So der Wunsch, einmal, dass Jesus uns berührt und dass Gottes Kraft uns berührt, das denke ich auf jeden Fall. Das Lied greift ja die Geschichte auf, wo diese Frau, die keine Jüdin ist, die einfach mal aber die Kraft Jesu spüren will, weil sie krank ist und fasst Jesus einfach mal ins Gewand und glaubt und vertraut darauf, dass da Kraft davon ausgeht und erlebt das dann auch. Etwas eigenmächtig sozusagen, aber gleichzeitig die Erfahrung, da weil sie zufasst im Glauben, wird sie auch beschenkt. Und vielleicht ist das ja wirklich ein gutes Bild auch für die Predigt. Ich wünsche euch die Erwartung, jetzt mal zuzupacken. Und der Predigttext heute ist ein bisschen Schwarzbrot, da mal zuzubeißen und gleichzeitig die Erwartung oder den Wunsch zu haben, dass ihr von Gott berührt werdet, dass Gott uns miteinander berührt und uns segnet. Der Predigttext ist der vorgeschlagene für den heutigen Sonntag nach der evangelischen Predigtordnung, Römer 6, 1 bis 11. Römerbrief ist an sich schon Schwarzbrot und das ist nochmal das Räucherkruste halt. Ne? Was sollen wir dazu sagen? Etwa, lasst uns in unserer Sünde bleiben, damit die Gnade noch größer wird? Auf keinen Fall. Für die Sünde sind wir ja tot. Wie könnten wir dann noch weiter in ihr leben? Ihr wisst doch, wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind einbezogen worden in seinen Tod. Und weil wir bei der Taufe in seinem Tod mit einbezogen wurden, sind wir auch mit ihm begraben worden. Aber Christus wurde durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt. So werden auch wir ein neues Leben führen. Denn wenn wir ihm im Tod gleich geworden sind, werden wir es auch in der Auferstehung sein. Wir wissen doch, der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Dadurch wurde der Leib vernichtet, der im Dienst der Sünde stand. Jetzt sind wir ihr nicht mehr unterworfen. Wer gestorben ist, auf den hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Wir sind nun also mit Christus gestorben. Darum glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen doch, Christus wird nicht mehr sterben, nachdem er vom Tod auferweckt wurde. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde. Das ist ein für alle Mal geschehen. Aber das Leben, das er jetzt lebt, lebt er ganz für Gott. Und genau das sollt ihr auch von euch denken. Für die Sünde seid ihr tot. Aber ihr lebt für Gott, weil ihr zu Christus Jesus gehört. Soweit aus dem Römerbrief. Kennt ihr das noch? Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein. Stock und Hut stehen ihm gut und so weiter. Kennt ihr das noch? Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch voraussetzen kann bei Kindern. Ich habe das im Frauenkreis und auch mal im Seniorenkreis noch so ein Volksliedersingen gemacht und da habe ich auch Kinderlieder mit reingepackt, mit Inbrunst gesungen. Aber weiß nicht, ob Kinder das heute noch lernen. Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein. Da geht es ja weiter. Doch die Mutter weinet sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr. Und dann, da besinnt sich das Kind, läuft nach Haus geschwind. Da fragt sich, warum das Kind sich besinnt. Hat es das Weinen der Mutter mitbekommen? Oder hat es unterwegs Heimweh bekommen? Ich glaube mal, das Ganze ist eine etwas romantisierende Version einer Erfahrung, die in unterschiedlicher Intensität und auf unterschiedlichen Ebenen alle Eltern mit ihren Kindern machen und alle Kinder mit ihren Eltern. Romantisierend meine ich deshalb, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob das Kind so wohlgemut von dannen gezogen ist. Und noch mehr frage ich mich, ob es zur Besinnung kommt und tatsächlich geschwind nach Hause läuft. Am ehesten vielleicht dann, wenn die Mutter weint und das Kind es mitkriegt. Das ist vielleicht rührend. Ich stelle mir diese Situation eher so vor. Ein Kind ertrotzt sich seinen Willen, indem es einfach abhaut. Das ist, wenn man so will, eine Art Erpressung, die in der Regel funktioniert. Und sie funktioniert, weil ehe das Kind zur Besinnung kommt, liebevolle Eltern das flüchtige Kind längst suchen und in meisten Fällen auch finden. Und darauf spekuliert das Kind und hat am Ende, was es will. Zum Beispiel die ungeteilte Aufmerksamkeit seiner Eltern und oder deren Nachgeben in der konfliktgeladenen Angelegenheit. Nach dem Motto, sagt die Mutter, ehe ich mir das antue, soll es lieber bekommen, was es will. Das Kind merkt sich, ich muss nur genügend für Verunsicherung sorgen, dann kriege ich schon meinen Willen. Nicht nur Eltern-Kind-Beziehungen, nicht nur in Eltern-Kind-Beziehungen gibt es solche Verhaltensmuster, nicht nur bei Hänschen, auch bei Hans. Immer wieder in unterschiedlichsten menschlichen Beziehungen passiert dasselbe. Durch ein bestimmtes Verhalten kitzelt einer bei einem anderen eine entsprechende gewollte Reaktion heraus. Das funktioniert. Und durch den Erfolg bestätigt, wiederholt sich das Spiel immer wieder. Ein verhängnisvoller Kreislauf entsteht. Verhängnisvoll vor allem deswegen, weil dieser Kreislauf, da muss immer eine Steigerung rein mit der Zeit, ne? Muss immer eine Steigerung rein, um die Effektivität zu erhalten. Mehr desselben nennt man das. Aber mehr desselben ist pädagogisch destruktiv. Hält solche Kreisläufe stabil und führt irgendwie zur Eskalation. Das Fatale an solchen Kreisläufen ist, dass sie zwar hervorragend funktionieren, aber Beziehungen zunehmend belasten oder kaputt machen. Psychologen oder Berater versuchen, solche Kreisläufe bewusst zu machen und zu entwirren, wo es sich nämlich zum Beziehungsproblem entwickelt hat. Paulus benennt in dem vorhin gehörten Briefabschnitt so einen destruktiven Beziehungskreislauf, um ihn als absurd zu entlarven. Wo aber das Maß der Sünde voll war, da ist die Gnade über jedes Maß hinausgewachsen. Ganz kurz vor unserem Text steht genau das. Wo aber das Maß der Sünde voll war, da ist die Gnade über jedes Maß hinausgewachsen. Römer 5, Vers 20. Und dann kommt unser Predigtext, was sollen wir dazu sagen? Etwa, lass uns in der Sünde bleiben, damit die Gnade noch größer wird? Ist da jemand ernsthaft der Meinung, dass es ganz sinnvoll wäre, an der Sünde festzuhalten, damit die Gnade umso mächtiger wird, wie es Luther übersetzt? Das wäre so ein Kreislauf, den Paulus hier aufgreift. Weil Gottes Liebe so groß ist, dass seine Gnade immer größer ist als unsere Bosheit, kann ich seine Gnade herauskitzeln und vermehren, indem ich möglichst viel auf mein Kerbholz sammle. Je böser ich bin, umso mehr Liebe und Gnade bekomme ich. Je weiter ich mich von Gott entferne, Hänschen klein lässt grüßen, desto größer wird seine Sehnsucht nach mir, umso größer seine Gnade, die mich sucht. Ein fataler Gedanke, weil er davon ausgeht, dass Gott sich manipulieren lässt, wie das eben unter Menschen funktioniert. Aber Mutter weinet sehr. Es wäre ein Spiel mit der Gnade Gottes. Aber nun ist Gottes Liebe wirklich so groß, dass Gott keinerlei Interesse hat, uns fallen zu lassen. Seine Gnade ist größer als all unsere Bosheit und all unser Versagen. Vielleicht würde Gott sich tatsächlich aus lauter Liebe tatsächlich auf so einen Kreislauf einlassen, wenn das nicht so beziehungs- und lebenszerstörend wäre. Ebenfalls fatal an solchen Kreisläufen ist ja, dass sie meist unbewusst ablaufen. Keiner würde so dreist aussprechen wollen, vielleicht nicht einmal denken, was Paulus hier auf den Punkt bringt. Aber im Grunde leben wir doch genau so. Wir tun, was wir wollen und glauben, am Ende wird Gott uns schon irgendwie gnädig sein und in den Himmel reinlassen. Und schon sind wir mittendrin in so einem sicherlich unbewussten Kreislauf. Und was am Anfang wie ein leichtes Spiel anmutet, verselbstständigt sich. Am Ende ist das nicht mehr zu beherrschen. Deshalb spricht Paulus auch von der Sklaverei der Sünde. Es fing einmal alles damit an, dass der Mensch den lieben Gott manipulieren wollte, für sich nutzbar machen. Aber das Ganze hat sich verselbstständigt und der Mensch ist in Kreisläufe geraten, die er nicht mehr steuern kann. Wir brauchen gar nicht bewusst Böses zu wollen. Ehe wir es wollen, haben wir es schon getan. Oder auch ohne es zu wollen, haben wir es schon getan. Im Römer 7, ein Kapitel später, schreibt Paulus: Ich tue nicht das, was ich eigentlich will, das Gute, sondern ich tue das, was ich nicht will, das Böse. So behauptet das Paulus. Wir leben in einem Machtbereich, der uns beherrscht. Spätestens hier merken wir, Paulus hat ein alles andere als positives Menschenbild. Er hat wohl diesen verhängnisvollen Kreislauf durchschaut. Die Frage ist ja, wie kann man solchen Kreisläufen entkommen? In Beratungsgesprächen wird zunächst mal Wert darauf gelegt, solche verheerenden Kreisläufe überhaupt erstmal bewusst zu machen. Was läuft denn hier eigentlich ab? Auf welchen Knopf drückt denn das Hänschen? Und wie reagiert die Mutter, der Vater, wer auch immer, der andere Mensch darauf? Und warum reagiert er so? Und welche Möglichkeiten gäbe es auch anders zu reagieren, um den Kreislauf zu durchbrechen? Erst wenn so ein Kreislauf bewusst ist, was da eigentlich abläuft, entsteht die Möglichkeit, Verhaltensweisen neu einzuüben. Jetzt allerdings wird es schwierig. Solches Einüben neuer Verhaltensweisen funktioniert nämlich leider in Bezug auf den Machtbereich der Sünde nicht. Da kommen wir zu keinen Fortschritten. Es ist gut und notwendig, den Kreislauf zu durchschauen und noch besser das Gute zu wollen. Aber ich sage es gerade, Paulus sagt selbstkritisch im selben Brief: Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und die Geschichte gibt ihm wohl recht. Wir haben verschiedene Kreisläufe durchschaut und wissen, wie wir es besser machen müssten und schaffen es nicht. Wir lernen nicht aus der Geschichte. Die marxistische Philosophie, mit der wir Älteren in diesem Teil Deutschlands aufgewachsen sind, glaubte an den besseren Menschen, nämlich durch ein besseres Umfeld. Ein besseres Übungsfeld. Erst das Umfeld macht den Menschen böse oder eben gut. Dieses positive Menschenbild ist an der Realität zerbrochen, meine ich, und tut es immer wieder. Schauen wir nur ganz aktuell in den postkommunistischen Raum der ehemaligen Sowjetunion. Der Kommunismus hat keinen besseren Menschen hervorgebracht. Der sich ethisch überlegen fühlende Westen aber auch nicht. Wir sind in unserem eigenen Dilemma gefangen, in unserem eigenen Egoismus und arbeiten fleißig an der Zerstörung unserer Welt wider besseres Wissen. Wir sind unfähig, aus der Geschichte zu lernen, obwohl wir sie kennen, obwohl wir alles wissen. Wir sind unfähig, uns selbst zu beschränken und unfähig, das Gute, das wir ja wollen, auch zu tun. Wenn jemand den Kreislauf durchbrechen kann, dann ist es Gott. Und das ist das Thema dieses Briefabschnittes. Und wie durchbricht Gott diesen Teufelskreis? Er opfert sich selbst. Gott opfert sich selbst, indem Jesus stirbt am Kreuz. Nun hat ja die Frage durchaus Berechtigung, was der Tod dieses Jesus mit meinem Teufelskreis zu tun hat. Wenn es stimmt, dass Menschsein bedeutet, in einem misslichen Machtbereich zu leben, der mich versklavt, wie kann mir da dieses hilflose Sterben eines anderen helfen? Paulus erklärt es so logisch, dass man eigentlich nur zustimmen kann. Also mir geht es zumindest so. Das Sterben betrachtet er nicht physisch, auch nicht psychologisch, also Verlust, Abschied, Trauer, Schmerz, das sind alles nicht seine Themen, sondern er betrachtet dieses Sterben juristisch. Das heißt, mit dem Moment, wo der Tod eintritt, fällt jeder Anspruch an den Verstorbenen dahin, in sich zusammen. Niemand kann mehr etwas von ihm wollen. Kein Finanzamt, kein Kreditgeber, auch kein Strafverfolger. Das heißt, wollen können die alle schon. Aber das läuft ins Leere. Sie alle haben nur so lange Anspruch oder können Anspruch geltend machen, wie der Betreffende lebt. Mit dem Tod entwischt man sozusagen den Verbindlichkeiten. Sterben verändert die Rechtslage radikal. Sterben ist in dieser Hinsicht Befreiung. Aber Vorsicht! Bitte keine Missverständnisse, das ist keine Einladung zur Selbsttötung, um irgendwelchen Verbindlichkeiten oder Problemen zu entkommen. Das funktioniert nicht, weil mit dem Tod nicht alles aus ist und ein Suizid nicht den Kreislauf durchbricht, sondern den tiefsten Punkt dieser Spirale markiert, das Ende einer Sackgasse. Also es ist keine Einladung zum Suizid, ganz und gar nicht. Es geht Paulus nicht um eine Sackgasse, sondern um Befreiung. Wir sind für die Sünde tot, schreibt er. Wir sind für die Sünde tot. Und das sind wir, weil oder insofern wir mit hineingenommen werden in das Sterben von Jesus. Das heißt, Jesus ist nicht nur für mich gestorben, sondern nach Römer 6 bin ich mit hineingenommen in dieses Sterben. Ich bin mitgestorben. Wir wissen doch, der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Vers 6. Dadurch wurde der Leib vernichtet, der im Dienst der Sünde stand. Jetzt sind wir ihr nicht mehr unterworfen. Das ist genau dieser juristische Sachverhalt. Vor Gott ist es also so, als wenn ich selbst gestorben bin, als Jesus gestorben ist. Gott sieht mich immer in Verbindung mit diesem Jesus, mit ihm zusammen. So wie bei einem Tandem-Fallschirm. Da bin ich zusammengepappt mit dem, der es kann, als jemand, der es nicht kann. Und segel da dann den Abhang hinunter. Ich bin fest mit Jesus verbunden, zusammengewachsen, schreibt Paulus. Aufgefropft wie bei der Veredelung eines Baumes. Das kann man nicht mehr trennen. Luther sagt, das ist in einem sehr schönen Bild, er sagt, ein Kuchen mit Christus. Ja, knete mal das alles untereinander und dann backt das mal und jetzt trennen mal die Substanzen wieder. Es ist ein Kuchen mit Christus. So sieht Gott uns. Der Tod von Jesus ist sozusagen zu meinem Tod geworden. Deshalb kann Paulus sagen, ihr seid für die Sünde tot. Punkt. Sie hat kein Anrecht mehr auf euch. Das ist eine Macht, aber die hat kein Anrecht mehr auf euch. Ihr seid nicht mehr in ihrem Machtbereich. Das heißt Glauben. Das bedeutet nicht, dass das Böse gestorben wäre. Das ist da, das lebt fröhlich und umgibt uns und will uns auch wiederhaben. Aber es hat kein Anrecht mehr. Das ist eine juristische Klärung. Es hat kein Anrecht mehr auf uns, denn wir sind für das Böse tot. Und über die Taufe nun sagt Paulus, sie ist die Bestattung. Tote werden bestattet. Begraben werden auf seinen Tod hin und auch damit verbunden auf unseren Tod hin, mit Christus verbunden. Das heißt, mit der Taufe bestätigen wir, dass wir nicht mehr unter dem Machtbereich der Sünde stehen. Wir sind weggestorben, folgerichtig begraben. Paulus geht aber noch einen Schritt weiter. Wir wurden mit ihm begraben. Nicht nur das Sterben wird zur gemeinsamen Sache, sondern auch das Begräbnis. Wir werden in der Taufe sozusagen in das Grab Jesu gelegt. Und das ist von Bedeutung. Denn das Grab Jesu steht nicht für Verwesung, sondern für Verheißung. Jesus ist auferstanden, er lebt. Deswegen schreibt Paulus, Vers 4, und weil wir bei der Taufe in seinen Tod mit einbezogen wurden, sind wir auch mit ihm begraben worden. Aber Christus wurde durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt, so werden auch wir ein neues Leben führen. Wir sind also auch in seine Auferstehung mit hineingenommen. Deshalb machen wir es bei der Taufe so, dass wir den Täufling nicht unter Wasser lassen. Wieder hoch. Wir haben Anteil an seinem neuen Leben. Dieses neue Leben ist noch nicht fertig. Paulus spricht in Vers 8 davon, dass wir mit ihm leben werden. Aber dieses neue Leben hat begonnen. Denn Gott hat kein Interesse am Tod, sondern am Leben. Beides, Tod und Auferstehung, bezeugen wir in der Taufe. Beides, Tod und Auferstehung. Und gleichzeitig bestätigt auch Gott bei der Taufe, dass wir nun ganz und gar mit Christus verbunden sind. Ein Kuchen. Er sieht uns schon fertig in diesem neuen Leben, auch wenn sich das erst bruchstückhaft verwirklicht und entwickelt. Denn Gott sieht uns verbunden mit Jesus. Und dessen Auferstehungsleben ist vollkommen und ewig. Dieser Jesus ist auch die Sicherheit für uns, dass wir dorthin kommen, wo er schon ist. Auf unserer Seite liegt die Verantwortung, diese Verbindung nicht zu lösen. Das zu tun käme einem Anfänger beim Tandem-Fallschirmspringen gleich, der sich im Flug mal da losmacht und sagt, ich kann das auch alleine. Das geht nicht gut aus. Zwei Anliegen gibt Paulus den Christen in Rom und damit auch uns mit auf den Weg. Das erste ist, begreifen diese Wahrheit und das zweite, entsprechend leben. Glauben hat mit Begreifen zu tun. Gott überrumpelt uns nicht und lässt uns irgendwelchen Blödsinn glauben. Er will, dass wir denken, dass wir es prüfen und verstehen. Er möchte, dass wir Lebenszusammenhänge geistlich begreifen und Gottes Wege mit uns nachvollziehen. Kein Kadavergehorsam oder sowas. Und dann möchte er natürlich auch, dass wir diesen erkannten, begriffenen Weg auch gehen. Nur wer verstanden hat, kann auch freiwillig nachfolgen. Und wer freiwillig nachfolgen will, der lässt sich taufen, um zu bezeugen, dass dieser Herrschaftswechsel in seinem Leben geschehen ist und neues Leben wächst. Also schließt diese Predigt nicht nur mit dem Wunsch, dass uns eine geistliche Wahrheit neu aufgegangen ist, sondern auch mit der Einladung, einen konkreten Schritt zu wagen. Wenn du festmachen willst an diesem Jesus, dich mit seinem Sterben und Auferstehen verbinden lassen möchtest, dann lass dich taufen. Darüber können wir gern heute oder irgendwann ins Gespräch miteinander kommen. Das Angebot steht. Und wenn du spürst, da will Sünde immer wieder Macht über dich gewinnen, dann darf so ein konkreter Schritt sein, Jesus um seine Kraft zu bitten und dich ganz deutlich auf die Seite von Jesus zu stellen. Mit ihm bist du verbunden. Dort gehörst du hin. Du stehst unter seiner Kraft und nicht unter der Macht irgendeiner Sünde. Genau das sollt ihr auch von euch denken, Vers 11. Für die Sünde seid ihr tot. Aber ihr lebt für Gott, weil ihr zu Christus Jesus gehört. Amen.